Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten.
Вы говорите по-русски? Kann noch jemand Russisch?
Говорит Москва.
Russland ist ein Rätsel. Innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die deutsch-russische Auslandshandelskammer. Und heute wollen wir zurückschauen auf 2 Jahre Sanktionen. Fast auf den Tag genau. Vor 2 Jahren kamen die ersten Sanktionen. Dazu sind wir verbunden heute mit Uwe Klussmann, einem langjährigen Journalisten, der schon seit einiger Zeit auch immer wieder in Moskau vor Ort ist. Und wir wollen einmal das Stimmungsbild vor Ort einfangen, wie sich das verändert hat über die Jahre. Lieber Herr Klussmann, bevor wir gleich zu den Fragen kommen, vielleicht können Sie sich erst einmal den Zuhörern vorstellen. Wer sind Sie und was verbindet Sie auch mit Russland?
Mein Name ist Uwe Klussmann. Ich bin Historiker, die historische Seminar der Universität Hamburg absolviert und bin auch Politologe und habe 31 Jahre lang für die Redaktion des Spiegel gearbeitet und war dort 11 Jahre lang von 1999 bis 2009 Korrespondent im Moskauer Büro des Spiegel. Ich bin seitdem auch immer wieder mehrmals jährlich nach Russland gereist und verfolge die Entwicklung in Russland sehr aufmerksam. Ich bin auch Autor für die Zeitschrift Impuls der deutsch-russischen Handelskammer.
Wie ist denn aktuell die Stimmung in Russland nach 2 Jahren Sanktionen? Was sind da Ihre Eindrücke von der russischen Hauptstadt?
Mein Eindruck ist, dass die Stimmung gefasst ist, dass sie zu keinem Zeitpunkt panisch war und auch heute nicht panisch ist und dass wohl aber auch allen klar ist, dass diese Sanktionen in absehbarer Zeit nicht beendet werden und dass es dahingehend auch keine Illusionen gibt, dass sich an dieser Situation absehbarer Zeit irgendetwas ändern könnte. Ich denke, dass von Anfang an auch, glaube ich, allen klar war, unabhängig von ihrer persönlichen politischen Einschätzung, dass eine solche militärische Intervention, wie sie die Russische Föderation im Februar 2022 begonnen hat, ihren Preis hat.
Lassen Sie uns in der Geschichte um 2 Jahre zurückgehen. Frühjahr 2022, die ersten Sanktionen wurden gegen Russland verhängt. Nicht die ersten Sanktionen, aber diese ersten radikalen Sanktionen damals. Was wurde denn in Moskau erwartet? Wie war die Erwartungshaltung an die Sanktionen damals?
Die Erwartungshaltung war teilweise erstaunlicherweise euphorisch in der Hinsicht, dass es bei manchen Auffassung gab, dass dies eine Chance sei für die russische Wirtschaft, sich jetzt zu entwickeln. Und dass jetzt eben der Kapitalabfluss auch gestoppt werden würde und die Investitionen im Lande zunehmen würden und dass sozusagen die russische Wirtschaft dadurch eine Chance erhalten würde. Das war teilweise propagandistisch unterfüttert, teilweise aber auch so im Alltag bei Normalbürgern, was eine Auffassung, die natürlich durch die Faktenlage nicht ganz gedeckt ist.
Wie spürt man im alltäglichen Leben in Moskau oder auch in anderen Städten die Sanktionen heutzutage?
Auf den ersten Blick ist deutlich, dass etwa solche Einrichtungen wie McDonald's oder auch eine Reihe von Luxusboutiquen verschwunden sind, dass auch die Luftfahrtgesellschaften, die großen des Westens von Air France über Lufthansa, British Airways, nicht mehr vertreten sind und man dort auch keine Reisen mehr buchen kann. Das ist deutlich. Andererseits ist auch zu sehen, dass Russland eben von seinem traditionellen, die Russen von ihrer traditionellen Fähigkeit zum Improvisieren Gebrauch gemacht haben, dass doch sehr schnell anstelle der McDonald's diese Kusnei Tochka, also Lecker und Schloss, auftauchten und gibt es Feinschmecker, soweit man im Bereich von McDonald's von Feinschmeckern reden kann, die sagen, das sei nicht ganz dieselbe Qualität, aber ich habe da auch mal ein paar Mal gegessen und es waren sonst keinen qualitativen Unterschied dort. Also das ist schon erstaunlich, wie schnell diese Dinge dort substituiert wurden.
Welche Rolle spielen denn Ihrer Meinung nach auch die chinesischen Exporte nach Russland? Spürt man, dass China hier viele Marktlücken geschlossen hat, viele Bereiche übernommen hat, die davor von westlichen Produkten ausgefüllt wurden?
Ja, Die chinesischen Importe aus russischer Perspektive spielen eine gewaltige Rolle. Das bezieht sich sowohl auf die Automobile, aber auch die Kommunikationstechnik. Die Huawei-Telefone sind jetzt sehr beliebt und ersetzen die alten iPhones, die man ja nicht mehr durch neue ersetzen kann. Es geht aber bis hin auch zu Waschmaschinen, Kühlschränken, elektronischen Geräten. Also da sind die Chinesen auf diesem Markt offensichtlich auch mit langfristiger Perspektive. Und die Qualität chinesischer Produkte ist im Unterschied zu der Zeit, in der ich Korrespondent in Moskau war, ist die Qualität chinesischer Produkte deutlich gestiegen, sodass sie auch von den Konsumenten als adäquater Ersatz wahrgenommen werden.
Lassen Sie uns über den Lebensstandard der durchschnittlichen russischen Bevölkerung reden. Wie denken Sie, hat sich der Lebensstandard in den letzten 2 Jahren entwickelt? Gibt es da große Einbußen oder ist er auf demselben Level? Wie schätzen Sie das ein?
Mein Eindruck ist, dass er in etwa auf demselben Level ist, allerdings zeitweilig etwas abgesackt ist. Das lag auch an den Veränderungen des Rubelkurses, dass der Rubel an Wert verloren hat. Aber man kann einfach sehen im Alltag, dass Restaurants gut besucht sind, auch teure Restaurants. Und dass einfach eine Verlagerung etwa der Ausgaben stattgefunden hat. Und man fährt eher noch das alte Auto etwas länger und macht eben Urlaub im Lande und entdeckt auch mal Regionen, die man nie besucht hat. Das Land ist ja relativ groß. Größte Flächenland der Welt bietet ja doch dem Reisenden einiges. Und der Inlandstourismus ist nach einem erheblichen Einbruch der Tourismusbranche im Jahre 2022 ist der Inlandstourismus erheblich gestiegen. Das wird ja auch staatlich gefördert. Das hat natürlich sowohl eine ökonomische als auch eine propagandistische Funktion. Aber das wird angenommen und man fährt eben nicht mehr nach Spanien, sondern man fährt eben nach Anapa.
Sie haben gerade den Inlandstourismus angesprochen, an Anapa am Schwarzen Meer natürlich. Welche anderen Regionen, die vielleicht nicht am Schwarzen Meer direkt liegen, sondern welche anderen Regionen, vielleicht im Altai oder so, welche Regionen sind da gerade populär geworden bei den Russen?
Ja, es sind verschiedene Regionen. Das geht von Karelien bis in Nordkaukasus in verschiedenen Bereichen, also sowohl die Kaukasus-Schwarzmeerküste, die Sie erwähnt haben, aber auch bis hin zur Küste am Kaspischen Meer. Dagestan hat seine Infrastruktur im Bereich des Tourismus sehr ausgebaut. Es geht weiter ins Altai-Gebirge und auch der Baikalsee ist immer noch oder wieder verstärkt auch ein Anziehungspunkt.
Sie haben vorhin angesprochen, dass manche Luxusboutiquen geschlossen wurden in Moskau. Wie steht es um die Qualität und Verfügbarkeit von westlichen Importprodukten in der russischen Hauptstadt? Gibt es sie noch? Gibt es da noch die Gucci-Handtaschen oder gibt es sie nicht mehr in Russland jetzt?
Also es gibt noch einiges, wobei bei manchen sehr nach Gucci aussehenden Taschen mit der Bezeichnung Gucci der Anfangsverdacht, dass sie nicht von Gucci standen, mich auch durchaus regulieren lässt. Aber bei der PKWs ist es so, dass wer einen Mercedes, auch einen neuen Mercedes fahren will, der kommt schon an so etwas heran, aber er muss mehr Geld dafür auf den Tisch legen als früher. Teilweise werden diese PKWs dann über Kasachstan oder auch über Weißrussland, passiert auch, eingeführt. Und für den, der es sich leisten kann, ist es erschwinglich, aber für andere eben nicht so sehr. Geld zu sparen, melden manche Russen auch ihre PKWs in Weißrussland an, was auch noch den zusätzlichen Vorteil hat, dass Bußgeldbescheide wegen erhöhter Geschwindigkeit nicht zugestellt werden, weil die Behörden beider Staaten trotz eindeutiger Verträge den Mechanismus des Austauschs der Dokumente nicht entwickelt haben. Also die Leute sind schon schwindelig in dieser komplizierten Situation.
Hier im Podcast reden wir oft mit Wirtschaftsexperten und die Einschätzung der Sanktionen, die kamen in verschiedenen Wellen. Am Anfang ging man davon aus, der Schock wird kommen, vor allem durch die Finanzsanktionen. Dann gab es eine Phase, wo man gedacht hat, die Sanktionen wirken nicht so wie erwartet. Dann im Sommer 2022 gab es den berühmten Yale Report, wo man wieder gedacht hat, die Sanktionen wirken besser als erwartet. Dann hat man gedacht, die Lager sind noch voll und wenn die Lager dann leer sind, dann werden die Sanktionen richtig die Wirkung erst entfalten. Wie ist das in Russland selbst gewesen? Gab es da auch verschiedene Wahrnehmungen der Sanktionen, kam das auch in Wellen oder war man sich relativ schnell klar, dass die Sanktionen keine so katastrophalen Effekte haben würden, wie vielleicht von manchen westlichen Experten erwartet.
Es gab ja von Seiten der politischen Führung und auch der Wirtschaftsministerium sehr zielgerichtet dann die Ansage und auch nicht die Ansage, sondern da wurden dann ja auch Entscheidungen getroffen, das, was man in den Jahren seit 2014 eher propagandistisch betont hatte, als es umzusetzen, die sogenannte Import, der Import ersetzt die Importe so Maschine, dass dies dann tatsächlich angegangen wurde und auch, dass es Versuche gab, eben schlichte Arbeitslosigkeit zu verhindern. Es sind ja neue Industriebetriebe, gerade in Sibirien auch entstanden. Also die staatliche Wirtschaftspolitik war schon auch darauf ausgerichtet, langfristig eine stärkere Binnenorientierung der russischen Wirtschaft zu ermöglichen und abzustützen. Natürlich macht sich bemerkbar der Mangel an Krediten, an Finanzdienstleistungen. Das ist sicherlich eines der wesentlichen Probleme, die so schnell nicht zu lösen sind, weil da auch die chinesischen Banken nicht in dem Maße zur Verfügung stehen, wie das in Russland viele gerne hätten.
Sie haben gerade die Importsubstitution angesprochen. Kann man in Russland merken, dass sie die Konsumenten jetzt mehr russische Waren auch kaufen? Also wie hat sich das Konsumverhalten der Russen verändert in Bezug auf die lokalen Produkte?
Es werden auch mehr lokale Produkte gekauft. Das ist im Lebensmittelbereich ganz offensichtlich. Und dass dann auch russische Anbieter versuchen, das Käseangebot zu vervielfältigen. Oder auch mal weißrussische Produkte werden auch gern gekauft wegen ihrer guten Qualität. Und da ist ja ein gemeinsamer Markt entstanden. Und zwei Länder, die beide, wenn auch in unterschiedlichem Maß, von Sanktionen betroffen sind. Und von dieser Situation geht auch ein Druck aus, auf die russischen Unternehmen, Waren in einer Qualität zu liefern, dass sie absetzbar sind.
Viele westliche Experten sagen, ja, die Sanktionen, die wirken dahingehend auch vor allem, dass Russland immer mehr abhängig wird von Importen aus China. Dass diese Abhängigkeit sehr stark gestiegen ist und dass im Lande selbst weniger produziert werden kann. Beispielsweise in der Autobranche sehen wir, chinesische Autos haben mehr als 50% des Marktanteils mittlerweile. Die werden ja in China produziert, dann nach Russland gebracht, dort für gutes Geld verkauft. Teilweise der doppelte Preis als in China wird dort erzielt für die Chinesen. Aber die eigene Pkw-Produktion in Russland ist immer noch nicht auf dem Niveau von vor Februar 2022. Wie schätzen Sie das ein? Wirken die Sanktionen vor allem dahingehend, dass Russland immer mehr abhängig wird von importierten Waren aus China vor allem?
Es hängt davon ab, ob die chinesischen Investoren auch im Bereich der Automobilproduktion als Investoren nach Russland hineingehen. Das wird die nächste Zeit zeigen. Ansonsten eine gewisse Abhängigkeit. Ja, die Abhängigkeit von China ist zum Glück eine deutliche Unabhängigkeit von den Warenzuströmen aus dem Westen. Insofern, dass dort also sozusagen, dass der Automobilverkehr zum Erliegen kommt, das ist ja nicht zu erwarten.
Sie haben gerade auch schon die chinesischen Investitionen angesprochen. Gibt es generell Investitionen von nicht-westlichen Ländern jetzt vermehrt in Russland? Sieht man das auch im alltäglichen Leben, beispielsweise in den Shopping-Malls? Gibt es da mehr auch Firmen, die aus Indien kommen, aus der Türkei, die jetzt in Russland produzieren, vielleicht dort die Produkte verkaufen? Kriegt man das mit im Alltag?
Also Angebote aus Waren aus Indien, der Türkei sind verstärkt dort. Das spielt eine Rolle und auch Russland bemüht sich ja, seine Außenwirtschaftspolitik zu diversifizieren und auch nicht nur auf China sich zu konzentrieren. Das ist, arabische Länder sind interessant. Auch Afrika, Südamerika, generell auch andere asiatische Staaten aus China. Da hat Russland ja durchaus viele Möglichkeiten. Es gibt ja nur sehr wenige asiatische Staaten, die an den Sanktionen teilnehmen. Das sind dann enge Verbündete der Vereinigten Staaten wie Südkorea und Japan. Aber etwa der bevölkerungsreichste Kontinent Afrika, dort ist kein einziges Land in den Sanktionen engagiert und dort gibt es auch wachsende wirtschaftliche Beziehungen im Energiebereich mit der nigerianischen Ölgesellschaft, der Bau des ersten Atomkraftwerkes in Afrika, in Ägypten, durch ein russisches Unternehmen schreitet voran. In Russland wird auch gesehen, dass eine rein auf China fixierte Außenwirtschaftspolitik auch problematisch wäre und das ist insgesamt den Interessen, den wirtschaftlichen und auch den politischen Interessen Russlands nicht entsprechen.
Sie haben gerade auch den Handel zwischen Afrika und Russland angesprochen. Der Handel ist ja 2023, ich glaube, um über 30% gestiegen. Es gab ja auch dieses Forum im Sommer 2023 in St. Petersburg, Russland-Afrika-Gipfel. Welche anderen Regionen der Welt, denken Sie, sind hier interessant im Auge zu behalten? Welche anderen Regionen sind hier komplementär vielleicht mit der russischen Wirtschaft? China ist ja sehr komplementär, also bekommt die Rohstoffe aus Russland und liefert Maschinen und andere Waren nach Russland. Gibt es da andere Länder, die wir im Blick behalten sollten, was den russischen Handel in der Zukunft angeht?
Ich denke auch Südamerika, ganz Südamerika entwickelt sich ja, der Potenzial BRICS ist ja nicht zufällig auch Brasilien, Beziehungen zu Venezuela sind traditionell sehr eng. Es wird sich weiter, all die Länder, die nicht an den Sanktionen teilnehmen, Südamerika, Afrika, große Teile Asiens, mit denen werden die Wirtschaftsbeziehungen intensivieren. Und angesichts der wachsenden Bedeutung allein schon der BRICS-Länder in der Weltwirtschaft, liegt da ein Potenzial und es zeigt sehr deutlich die begrenzte und auch in der Perspektive sich eher noch weiter verengende Wirkung der ja von einer kleinen Gruppe westlicher Länder beschlossenen Sanktionen.
Wie schätzen Sie die langfristigen Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft ein? Wenn die Sanktionen weitergehen für 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, welche Auswirkungen wird das auf die russische Wirtschaft haben?
Ich würde gerne vorausschicken, dass ich hoffe, dass in 10 und 20 Jahren die Sanktionen in diesem Umfang nicht mehr bestehen, weil dann auch der militärische Konflikt, der dem zugrunde liegt, nicht mehr besteht, hoffe ich. Aber die langfristigen Auswirkungen, wenn das so ist, wie Sie sagen, 10, 20 Jahre denkbar ist das, es entwickelt sich etwa die Flugzeugindustrie Russlands, neu wird entwickelt, auch was wir sehen, dass Russland im Industriebereich eine sehr stark staatsabhängige, wenn auch nicht staatseigene durchweg, aber doch staatsgebundene Wirtschaft hat. Von der Möbelindustrie über die Lebensmittelindustrie bis zum Maschinenbau. Auch mit Hilfe dann von Mikrochips, die wiederum aus China importiert werden, entwickelt sich das, was man in den Nullerjahren andiskutiert in einer Art 2 der Industrialisierung, was damals aber nicht funktionierte, weil eben die Importe aus westlichen Ländern ein attraktives Angebot waren. Dieses wird sich stärker entwickeln und auch die Vernetzung mit der chinesischen Wirtschaft und generell mit der ostasiatischen Wachstumszone.
2023 hat Russland ja ein Wachstum von 3,6% angegeben. Dieses Jahr geht man von einem etwas geringeren Wachstum vielleicht aus. Manche westliche Experten sagen, diese Zahlen sind gar nicht wirklich verlässlich. Diese 3,6% 2023 werden angezweifelt von manchen auch nicht. Also der IWF zum Beispiel übernimmt diese Zahlen ja zum Großteil. Aber wie beurteilen Sie diese Transparenz und auch die Zuverlässigkeit dieser Wirtschaftszahlen, die wir aus Russland bekommen? Können wir denen glauben? Können wir mit denen arbeiten? Oder gibt es da andere Zahlen, auf die wir gucken sollen?
Man muss einfach, glaube ich, konstatieren, dass es keine anderen Zahlen gibt, als die, die offiziell vorgelegt werden. Ob die in allen Aspekten der Realität entsprechen, vermag ich nicht zu beurteilen, zumal ich kein Ökonom bin. Aber da der Bereich des Finanzministeriums, der Bereich der Wirtschaftspolitik insgesamt, auch in der Person des Ministerpräsidenten Michael Mishustin, ja von Jahre und jahrzehntelang erfahrenen Professionellen geleitet wird, gehe ich davon aus, dass die kein Interesse daran haben, auch für die eigene Arbeit mit stark verfälschten oder verzerrten Daten zu arbeiten, weil dies letztendlich ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten schädigen würde. Wer also Daten ganz massiv manipuliert in diesem Bereich, hat selber langfristig keinen Vorteil davon.
Ja, wir hatten auch schon Experten im Podcast, die gesagt haben, es ist quasi unmöglich, so große Datensets zu fälschen, ohne dass es sofort auffällt. Zum Beispiel Professor Jacques Sapir, der hat das auch bei uns im Podcast gesagt. Es war ja auch Ziel der Sanktionen, die Außenpolitik Russlands zu verändern. Denken Sie, dieses Ziel besteht weiterhin nach 2 Jahren Sanktionen oder ist das Ziel jetzt doch eher dahingehend, dass man versucht, die russische Wirtschaft einfach zu schädigen? Oder gibt es da noch die Möglichkeit, Druck auszuüben auf Russland dahingehend, dass sich die Außenpolitik Russlands verändern wird? Hat der Westen da noch Leverage?
Naja, die Erwartungen der politischen Akteure im Westen an die Sanktionen waren ja im Kern so, wie sie Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am 26. Februar 2022 ausgedrückt hat. Die Finanzsanktionen, die wir beschlossen haben, die werden Russland ruinieren, ich zitiere. Das ist nicht erfolgt und auch die Vorstellung, dass durch einen massiven Druck von außen, ökonomischen Druck durch die Sanktionen, die Außenpolitik Russlands sich ändern würde, dass Russland gegenüber dem Westen konzilianter werden würde durch diesen Druck, diese Erwartung hat sich auch nicht stetigt und es ist das Gegenteil eingetreten. Russland hat sich enger an China gebunden. Russland hat sich auch enger an etwa ein Regime wie Nordkorea gebunden. Russland hat gar keine Bedenken, was die Wahl von antiwestlichen Partnern in der Welt anbelangt, gerade weil es sich unter Druck gesetzt fühlt. Das heißt, die Außenpolitik Russlands hat sich verändert, aber nicht in dem Sinne, wie es den Interessen etwa der europäischen Länder oder den Interessen der NATO-Länder entsprechen würde.
Sie haben gerade schon auf manche Politiker verwiesen, die mit Aussagen damals aufgefallen sind, die jetzt nicht eingetreten sind, aber auch die wirtschaftlichen Experten, die wir auch im Podcast hatten im Februar 2022, März 2022, die lagen ja auch falsch. Und zwar nicht nur die westlichen, sondern auch die russischen Experten. Die haben ja alle damit gerechnet, dass der Einbruch zwischen 10, vielleicht 15% liegen wird, manche sogar bei 30% in der Prognose. Wieso denken Sie, lagen nicht nur die westlichen Politiker, nicht nur die westlichen Wirtschaftsexperten, sondern auch die russischen Wirtschaftsexperten so falsch damals mit ihren Prognosen?
Das große Problem besteht darin, dass viele Analogien gezogen haben aus den Sanktionen gegen die Sowjetunion in der heutigen Situation. Der entscheidende Unterschied ist der, dass die sowjetische Zentralverwaltungswirtschaft sehr anfällig war für Störmanöver von außen, während Russland in den vergangenen 3 Jahrzehnten eine differenzierte Marktwirtschaft und eine moderne Dienstleistungsgesellschaft entwickelt hat, die ein erhebliches Maß an Flexibilität hat und verschiedene Optionen hat zur Entwicklung des inneren Marktes. Weitere Aspekte wird deutlich, wenn man sich die Landkarte anguckt, die Länge der Grenze mit den Ländern, die Sanktionen betreiben und die östlichen Grenzen Russlands. Es wird deutlich, dass es nur ein kleiner Grenzabschnitt im Westen ist, dass man also nur eine kleine Grenze hat mit den Sanktionsländern, dass aber ein großer Teil des Landes, allein die 7000 Kilometer Grenze mit Kasachstan, die Grenze mit China, die Meeresgrenzen, geben sehr viele Möglichkeiten für Außenwirtschaftstätigkeit, die von den sanktionsführenden Ländern nicht kontrolliert und auch nicht unterbunden werden kann.
Sie haben gerade schon die Flexibilität angesprochen der russischen Marktwirtschaft. Gibt es da spezifische Beispiele für diese Anpassungsfähigkeit russischer Industrien an die Sanktionen, die man auch im Alltag vielleicht in Moskau spüren kann?
Ich denke, das wird sich möglicherweise erst längerfristig zeigen. Und dort darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ein Teil des Beschäftigungseffektes und auch ein erheblicher Teil des wirtschaftlichen Wachstums, das zu verbuchen ist, bedingt ist durch die staatlichen Aufträge für die Rüstungsindustrie und auch die Entwicklung neuer metallurgischer Betriebe, die diesem unmittelbar oder als Zulieferer für diesen Bereich zuständig sind. Das sind große Industriebetriebe der Rüstungswirtschaft, heute in Dreischichtsystemen arbeiten. Es könnte allerdings, wenn hier der militärische Konflikt beendet ist, auch zum Problem werden, dass dann eine gewisse Überhitzung der Wirtschaft eintritt und auch die staatlichen Ausgaben für die Militärindustrie und für die Armee. Das ist halt jeder Krieg jedes Landes, der das langfristig Krieg führt, wird sich negativ auf die Währung auswirken und auf die Schuldensituation. Da liegen auch Risikofaktoren für die russische Wirtschaft, aber die sind nicht unmittelbar eine Folge der Sanktionen.
Sie haben auch gerade die Überhitzung angesprochen der russischen Wirtschaft. Löhne steigen stark, die Inflation ist hoch. Wo spürt man diese Überhitzung im Alltag? Vor allem bei den Preisen im Supermarkt oder wie muss man sich das vorstellen?
Bei Preisen auch und die Immobilienpreise auch steigen. Also diese Programme, die es ja mal gab mit zugängliche Wohnungen, erschwingliche Wohnungen, das ist ja ein weiteres Problem. Und wenn der russische Präsident in seiner Poslanie am 29. Februar konstatiert, dass 30% der kinderreichen Familien in Armut leben, dann zeigt das natürlich ein Problem. Das heißt, der überhitzte Immobilienbereich ist kontraproduktiv zu den sozialpolitischen Ambitionen auch der Regierung. Und
kommen wir auch schon zur letzten Frage. Keine wirtschaftliche Frage per se, sondern eine eher alltägliche Frage. Sie halten sich oft in Moskau auf. Als Deutscher spürt man da eine gewisse Abneigung aufgrund der politischen Situation. Deutschland ist ja offiziell ein unfreundliches Land, wird ja so klassifiziert in Russland. Spürt man das auch im Alltag, dass da die Stimmung etwas rauer wird gegenüber den Deutschen?
Nein, ich kann das im Alltag überhaupt nicht feststellen. Und im Gegenteil, die positive Reaktion ist ja inzwischen eine gewisse Seltenheit. Man ist ja als Deutscher in Moskau ein Exot und wird auch schon mal angesprochen. Was machen Sie denn hier? Und es ist aber immer eine freundliche Reaktion. Es ist ja schön, dass es noch Deutsche gibt, die zu uns kommen, die sich mit uns unterhalten, die unser Land besuchen. Und in diesem Sinne gibt es durchweg positive Reaktionen im Alltag, weil die Russen natürlich interessiert sind an Kontakten und es ist natürlich bedauern, dass dies im Moment so stark eingeschränkt ist. Und gibt schon auch die Hoffnung, dass auch gerade die zwischenmenschlichen Kontakte und natürlich auch die wirtschaftlichen Kontakte sich wieder besser entwickeln werden. Also negative Erfahrungen oder irgendwelche Ablehnung habe ich persönlich nie erfahren. Auch ich habe es auch von anderen nicht gehört, von anderen Deutschen, die in Moskau leben oder häufig in Moskau unterwegs sind.
Lieber Herr Klossmann, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke. Nach 2 Jahren Sanktionen, wie steht die russische Wirtschaft aktuell da? Auch im Alltag haben Sie uns einige Einblicke geliefert, wie man die Auswirkungen der Sanktionen spürt. Vielen Dank dafür. Und vielleicht in der Zukunft können wir wieder mal eine Episode aufnehmen und uns anschauen, wie sich das Ganze entwickelt, wie sich die russische Wirtschaft entwickelt. Wir behalten das Ganze im Blick und beobachten die Lage weiter. Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer.
Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ist mit 1.000 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.